und da sind wir zurück mit einer neuen Folge beim Dickichtgeflüster. Folge Nummer 18 ist das heute schon. Und ich glaube, wir feiern langsam einjähriges, Jule, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, wann wir die erste Folge hochgeladen haben, aber so ungefähr vor einem Jahr haben wir uns auf jeden Fall Gedanken gemacht bezüglich dieses Projektes. Also ja, schon ganz schön lang.
Ich glaube, das habe ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir so 18 Folgen schaffen bis hierhin. Und hoffentlich noch viele weitere.
Also danke an die fleißigen ZuhörerInnen.
Auf jeden Fall. Wie geht's dir, Jule? Wie waren deine letzten Wochen?
Mir geht's sehr, sehr gut soweit eigentlich. Also Training läuft sehr gut und an sich, ja, es war so ein bisschen Uni und Alltag, aber es war auch mal ganz gut, wieder reinzukommen. Genau, aber so langsam bin ich auch bereit für Wettkämpfe wieder und genau, also am Wochenende steht schon zwei Wettkämpfe oder stehen schon zwei Wettkämpfe in Tschechien an und dann, ja, Mai und Juni wird eigentlich auch relativ voll, also da freue ich mich sehr drauf.
Läufst du den Staffelcup am Wochenende?
Ja.
Sehr cool. Mit Turnhoff?
Ja, mit Turnhoff, aber ich weiß noch nicht mit wem. Ich muss noch mal sehen.
Das wird bestimmt richtig cool.
Auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, du warst auch beim Prag Easter.
Ja, ich habe jetzt vorher Sandsteine mitgenommen. Ich war beim Prag Easter über Ostern und letztes Wochenende bei der Saxpo. Und ja, dann geht es in 2 Wochen weiter mit den Görlitzer Eltern. Und ja, die Saison ist so voll im Gang jetzt, auch bei mir.
Richtig schön.
Ja, cool. Wir haben uns heute ein richtig spannendes Thema ausgesucht, finde ich. Was vielleicht auch ein bisschen überraschend kommt für die ein oder andere Zuhörerin. Wir reisen heute nach China. Und zu Gast ist Ann-Kathrin Knoll. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass du da bist. Geht's dir erstmal so? Bist du aufgeregt?
Ja, also mir geht's ganz gut. Ich bin natürlich, fühle ich mich sehr geehrt, heute im Dickichtgeflüster zu Gast sein zu dürfen. Und ja, das ist mein erstes Mal Podcast aufnehmen. Von daher bin ich sehr gespannt, was mich hier so erwartet.
Sehr cool. Also für alle, die noch zuhören jetzt. Du sitzt ja in China und wir hatten auch ein bisschen eine ungewöhnliche Aufnahmezeit für uns jetzt ausgemacht. Also wir nehmen mal an einem Dienstagmittag jetzt auf. Wie spät ist es bei dir eigentlich? Hier ist 13:43 Uhr.
Ja, bei mir ist es jetzt 19:43 Uhr, genau. Also ich sitze hier in Peking, es ist schon dunkel. Also ich kann nicht mal mehr die schönen Bäume vor meinem Fenster sehen. Und es ist eine sehr seltsame Vorstellung, dass es in Deutschland gerade Mittag ist.
Wie lang bist du eigentlich schon dort?
Seit Februar, also ich bin am 23. Februar in Peking gelandet und genau, seitdem wohne ich jetzt hier, also ist unvorstellbar irgendwie.
Sehr spannend. Und warum bist du nach Peking gereist?
Ja, also ich komme ja ursprünglich aus Bielefeld und in Bielefeld kann man in der Oberstufe so exotische Sprachen wählen, sage ich jetzt mal. Da habe ich dann Chinesisch belegt und ja, das hat mich irgendwie angefixt. Also sehr fasziniert, die Kultur und das Land und die Sprache. So dass ich mich dann entschieden habe, Sinologie zu studieren. Und das mache ich jetzt seit 2023 in Tübingen. Und dementsprechend ist das hier mein Auslandssemester.
Also quasi aus deinem Schulfach raus, fandst du es so spannend, dass du dein Studienfach so gewählt hast?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, das ist eigentlich ganz lustig. Mein Opa hat immer gesagt, Ann-Kathrin, wenn du die Gelegenheit dazu hast, dann wähle auf jeden Fall Chinesisch. Und dann habe ich das gemacht. Und wer hätte gedacht, dass sich dann irgendwann so mein beruflicher Weg in diese Richtung entwickeln würde. Ja, schon sehr lustig.
Wie viel Stunden Unterricht hattet ihr da in der Schule? Oder wie gut konntest du da Chinesisch nach der Oberstufe?
Also ich fand, ich kann ganz gut Chinesisch nach der Oberstufe. Also wenn ich da jetzt zurückblicke, ja, war dem nicht so. Genau, also wir hatten 2-mal pro Woche Chinesisch, immer mittwochs und freitags. Da musste ich auch extra dann an eine andere Schule für. Also es war schon ein bisschen aufwendiger. Genau, also insgesamt 2-mal 90 Minuten, 3 Stunden. Ja, aber man ist da natürlich nicht so intensiv dran gegangen wie im Studium, allein aus Zeitgründen und weil man ja noch viele andere Schulfächer nebenher hat.
Und das Studium ist dann so Sprache und Kultur gemixt oder fokussiert sich das mehr auf das eine oder andere?
Das kommt ganz auf den Studienort an. Also es gibt ja schon einige Standorte, wo man in Deutschland Sinologie studieren kann. Zum Beispiel Würzburg ist, glaube ich, mehr so auf dem wirtschaftlichen Aspekt fokussiert. In Tübingen findet man da aber eine relativ breite Mischung. Also wir haben natürlich besonders in den ersten Semestern einen Schwerpunkt auf der Sprache, aber es gibt auch ja Kurse rund um Geschichte, Kultur, politische Systeme, alles Mögliche.
Und noch eine ganz böse Frage: Was macht man damit danach?
Tja, das werde ich sehr häufig gefragt. Also man kann zum Geheimdienst gehen. Das finde ich schon sehr cool. Also wenn man unbedingt, wenn man schon immer Agentin werden wollte, ist Sinologie die richtige Wahl. Genau, ich habe das irgendwann mal auf deren Webseite gelesen und das fand ich schon sehr toll. Nein, aber abgesehen davon kann man natürlich ja mit der Sprache sehr viel anfangen. Also natürlich die klassischen Dolmetscher, Übersetzertätigkeiten, Lehrer, aber auch ja, in wirtschaftlichen Berufen ist man da sehr gefragt. Also ich habe ein paar Kommilitonen, die relativ schnell relativ hohe Positionen bekommen haben in irgendwelchen Unternehmen, die viele Beziehungen zu China haben, einfach weil sie die Sprache können.
Krass.
Das ist wirklich spannend. Aber dann hast du ja auch noch eine große Auswahl. Aber das ist ein ganz normaler Bachelorstudiengang, oder?
Genau, also in Tübingen haben wir zwei Bachelorstudiengänge, beziehungsweise sogar noch mehr. Also natürlich so Lehramt und so weiter und die zwei normalen Bachelorstudiengänge. Einer ist dreijährig und einer vierjährig, also 6 und 8 Semester. Ich bin momentan im 8-semestrigen. Genau, also von daher ist es ein ganz normaler Bachelor.
Ja, crazy. Und ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen über so die Verbindung von China und auch mit dem UL sprechen. Also machst du zurzeit auch UL dort?
Ja, genau. Also das ist ganz toll, muss ich sagen. Also die Uni Tübingen hat so eine, ja, ich sag jetzt mal Kooperation mit der Peking-Universität. Das ist ganz interessant. Also die Peking-Uni ist in China wie Harvard. Also es ist wirklich eine sehr, sehr renommierte Uni. Das wusste ich selber nicht so genau, aber es ist wirklich, also wenn man in China unterwegs ist und wird man relativ häufig gefragt, so wo man studiert. Und dann sagt man, ja, an der BEIDA, also an der Peking-Uni, da sind alle so völlig, wow, das ist ja voll die heftige Leistung. Und man muss dazu sagen, ja, bei uns darf jeder an die BEIDA, der in Tübingen studiert, von daher ist es eigentlich gar nicht so eine heftige Leistung, aber genau. Ja, und also in China ist es so, dass die Unis normalerweise sehr viele verschiedene Clubs haben und ja, Sportgruppen von bis alles Mögliche, also ja, man findet hier alles, was man sucht. Und ich muss auch zugeben, ich wusste vorher schon, dass es hier auch einen Orientierungslaufclub gibt. Ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht wisst ihr das, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall war ich ja im letzten August auch mit im China-Trainingslager. Und da habe ich schon so ein paar gesehen, die so Trikots von der Beida anhatten. Und ja, als ich dann hergekommen bin, habe ich direkt gezielt nach dem Club gesucht.
Ja, da werden wir auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Dieses Jugendcamp da in China, was ja auch dieses Jahr wieder stattfinden soll, wenn ich da richtig informiert bin. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen, was du eigentlich in Deutschland mit Orientierungslaufen zu tun hattest und wo du eigentlich herkommst?
Sehr gerne. Wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Bielefeld und bin so über meine Eltern ganz klassisch zum UL gekommen. So, sobald man laufen kann, wird man auch ja, zum Kinder-UL geschleppt. genau, viele kennen bestimmt meinen Bruder Anton. Der ist ja sehr weit vorne. Im Gegensatz zu mir. Naja. Genau, also so bin ich zum UL gekommen und ja, bis heute dabei.
Für welchen Verein läufst du nochmal in Deutschland?
Ich laufe für den Bielefelder Verein, die Bielefelder Turngemeinschaft, kurz auf BTG.
Ja, cool.
Ja, wir haben noch so ein A oder B-Spiel bei uns. Das hast du bestimmt schon in einem Podcast gehört. Ich würde das jetzt vielleicht einfach mal vorgreifen, weil das gerade ganz gut passt, noch so ein bisschen zu Deutschland und so weiter. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich bin so bereit, wie man bereit sein kann.
Okay, dann geht's los. Dreiergrün oder Kahlschlag?
Dreiergrün.
Oh,
Luftlinie oder Weg?
Luftlinie Linie, weil wenn man nicht so schnell unterwegs ist, dann ist man vielleicht trotzdem ja direkter am Ziel.
Endlich ein Berg oder ach du Schreck?
Ach du Schreck.
Höhenmeter oder Kilometer?
Dann eher Kilometer.
Sprint oder lang?
Auf jeden Fall Sprint.
Staffel oder Mannschaft?
Mannschaft, ich bin ein ganz klarer Mannschaft-Fan. Ich finde das toll.
Hoffen wir, dass sie noch ein paar Jahre überlebt.
Oh ja, wirklich. Sonst bin ich traurig.
Ja, ich auch sehr. Erste oder letzte Läuferin?
Erste Läuferin.
O-Ringen oder OO-Cup?
Ohrringen.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ich denke, ohne Postenbeschreibung.
Wir hatten so krasse Diskussionen am Wochenende zu dieser Podcast-Frage. Sie polarisiert ein bisschen.
Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich glaube, ich habe. Ach, keine Ahnung, ja. Aber ich kann verstehen, warum. Einlaufen oder auslaufen?
Ich glaube, ich bin eher beim. Ja, das ist schwierig. Wenn man sich nicht einläuft, darf man sich dann auslaufen? okay, ich sag einlaufen.
Wasser oder Krümeltee?
Wasser.
Bratwurst oder Kuchen?
Ja, auf jeden Fall Kuchen.
Strava oder Attack Point?
Attack Point.
Tape oder Finisher Knoten?
Auf jeden Fall Tape. Den Finish-Knoten habe ich irgendwie nicht so ganz durchblickt.
Schweden oder Schweiz?
Schweden.
Vorstadt, Stille oder ach du auch hier?
Auf jeden Fall, ach du auch hier. Ich bin da leider ein sehr prädestinierter Kandidat für.
D-Cup oder DM Staffel?
Oh, das ist schwierig. D-Cup.
24er oder D-Cup DM Staffel?
Auf jeden Fall 24er, da gibt es ein Motto.
Und dann noch OL in China oder in Deutschland?
Das ist schwierig. Ich muss sagen, ich mache sehr gerne OL in China, aber wenn man in der Großstadt wohnt, so wie in Peking, dann gibt es nicht so viel Wald. Das ist wirklich schwierig. Ich sage jetzt einfach mal für den Vibe OL in China.
Und dann noch Bielefeld oder Tübingen?
Oh, das ist auch schwierig. Ja, das ist schwierig. Bielefeld ist so Heimat, aber Tübingen ist auch Heimat. Nehmen wir Tübingen.
Tübingen oder Peking?
Peking.
Cool. Ich glaube, das war's. Oder Jule, hast du noch eine?
Nee, aber ich würde sagen, das ist ein Zeichen, dass wir alle mal nach Peking zum OL gehen sollten.
Es ist wirklich sehr witzig, muss ich sagen, ja.
Wie unterscheiden sich denn so OL in Deutschland und China? Gibt es da Unterschiede?
Tja, oh ja, massenhaft. Also erstmal muss ich sagen, ganz zu Anfang hatte ich einfach überhaupt keinen Plan vom OL in China. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Unterschieden. Vielleicht soll ich vielleicht so bei der Anmeldung und so anfangen, also so im Vorhinein starten?
Ja, klar, einmal komplett durch.
Okay, macht euch auf einen langen Monolog gefasst. Okay. Also in China ist es so, das ganze Internet funktioniert anders, würde ich sagen. Also man arbeitet weniger mit Websites als mit WeChat. Also WeChat, das ist so eine App in China, das ist so eine Art Kreuzung aus WhatsApp, Zahlungsdienst, Internet, Miniprogramm, allen möglichen anderen und als Ausländer blickt man erstmal überhaupt nicht durch. Also es ist wirklich sehr komplex. Ich meine, ich hatte schon eine ganze Weile WeChat, dadurch, dass ich ja im Studium auch mit vielen Chinesen zu tun habe. Dachte ich, ich würde mich auskennen, aber leider nein. Als ich nach Peking gekommen bin, habe ich festgestellt, es ist viel tiefer, als ich gedacht habe. Ja, also dementsprechend gibt es auch nicht so wie in Deutschland eine Website, wo man sich einfach anmelden kann. Also sowas wie den O-Manager oder überhaupt eine Website, wo mal ein paar ja, Wettkämpfe im Überblick sind, gibt es nicht. Das war am Anfang ziemlich schwierig für mich. Von daher, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in China ist OL so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, aber digitalisiert. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. ja, also dadurch, dass ich ja, wie gesagt, im letzten August schon ein paar Läufer von der Beidar gesehen hatte, wusste ich, okay, es gibt hier irgendwie einen Club an der Uni. Und dann gab es ganz zu Anfang des Semesters, also das begann hier am 1. März, da gab es so eine Veranstaltung, wo sich alle Clubs der Uni vorgestellt haben. Und da habe ich, wie gesagt, sehr gezielt nach dem OL-Club gesucht, bin da so an den Tisch gesteppt und da saßen so zwei Jungs und ich so, Jungs, ich bin dabei. Genau, und die haben sich sehr gefreut. Also als Ausländerin ist man ja immer sehr beliebt hier unter den Chinesen, viele Fotos und so weiter. Irgendwann geht einem das auch ein bisschen auf die Nerven, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist es dann so, wenn man sich für diese Clubs interessiert, liegen da überall so QR-Codes rum. Und also wie gesagt, das ganze Thema OL in China, ich fühle mich da immer so ein bisschen lost. Also ich dann zu den beiden so, ja, was muss ich jetzt machen, um dem Club beizutreten? Ja, du musst der WeChat-Gruppe beitreten, ist doch logisch. Ich so, ja, logisch. Dann habe ich diesen Code da so gescannt und bin dieser WeChat-Gruppe beigetreten. Man muss dazu aber sagen, es gibt nicht nur eine, es gibt ungefähr fünf WeChat-Gruppen, nur für diesen einen Club. Und für jeden Wettkampf wird eine neue eröffnet. Und die sind dann aber nach dem Wettkampf nicht mehr wichtig. Das heißt aber, auf Dauer kriegt man immer mehr von diesen OL-Gruppen und checkt irgendwann gar nichts mehr. Und die haben auch alle so komische Namen. Da muss man erstmal ein bisschen durchsteigen. Also zum Beispiel eine, die heißt POA 24. Mittlerweile weiß ich, das heißt Peking Orienteering Association 2024. Also das ist eigentlich die Gruppe vom letzten Jahr, aber am Anfang wusste ich das nicht und dann wusste ich immer nicht, in welche Gruppe ich reinschreiben muss, wenn ich Fragen habe. Also ein hochkomplexes System. Und dann, ja, dann ist es so, dass es sozusagen einen Gruppenleiter gibt. Bei uns ist der auch noch in einem der Pekinger OL-Vereine, aber eben gleichzeitig Student an der Beida. Und die wissen immer, wann die Wettkämpfe sind. Also wie gesagt, ich weiß es irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. An irgendeinem Punkt in der Woche schickt der Gruppenleiter eine Nachricht in die Gruppe. Da ist dann sozusagen eine Liste von Wettkämpfen, die es in der Woche gibt, meistens am Wochenende. Und dann wird noch eine Nachricht reingestellt und das ist so eine Art interaktive Liste. Also man kann dann an dieser Gruppennotiz teilnehmen und sich dann für einen dieser Wettkämpfe, also man schreibt dann seinen Namen und zu welchem Wettkampf man halt will und dann melden die Teamleader einen da an und genau. Davon abgesehen finden jede Woche zwei Trainings statt. Eins auf der Bahn, weil die Pekinger Studenten ja während ihres Bachelorstudiengangs, soweit ich weiß, ja so gewisse Punkte im Sportbereich sammeln müssen. Und das geht dann zum Beispiel, wenn man an solchen Trainings teilnimmt und dann ja das so vercheckt sozusagen. Und freitags ist dann auch noch meistens ein UL-Training, entweder auf dem Campus oder in einem der diversen Parks um die Uni herum oder so. Genau, und ja, also dann hat man sich angemeldet. Das ist ein Abenteuer. Und dann wartet man meistens so bis Donnerstag, Freitag, dann, wenn die Anmeldefrist vorbei ist. Und dann gibt es immer einen, der verantwortlich ist für diesen bestimmten Wettkampf. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum die meisten immer zu der einen Sorte Wettkampf gehen. Also es gibt in Peking verschiedene Vereine. Und der eine Verein, der heißt Lijia, der veranstaltet jeden Samstag an verschiedenen Orten in Peking ja, Wettkämpfe. Und ich habe mich immer gefragt, warum alle dahin gehen, weil ich bin auch dahin gegangen, weil sich ja alle dafür angemeldet haben und ich mir dachte, da muss ja gut sein. Mittlerweile weiß ich, alle Studenten gehen dahin, weil es gratis ist für Studenten.
Aber sind das so richtig Wettkämpfe oder eher Trainingscharakter?
Doch, das sind schon Wettkämpfe.
Okay.
Also es funktioniert ein bisschen anders als in Deutschland, aber es gibt auf jeden Fall Ergebnislisten und Ranglisten und ja, das ist so eine Art Serie über die ganze Saison,
Ja.
jede Woche. Von daher, ja, aber so ein bisschen Trainingscharakter hat es schon auch. Also kommt ein bisschen drauf an, wo es ist. Es sind halt mal super viele Leute da, wie auf so einer DM, und man denkt, oh krass, das ist ein großer Wettkampf. Und im nächsten Moment, oder in der nächsten Woche ist es dann irgendwo ganz weit weg und dann kommt keiner. Also von daher, es schwankt immer so ein bisschen. Genau, also so Donnerstag oder Freitag filtert sich dann raus, wer an diesem Wochenende verantwortlich ist, zum Beispiel für diesen bestimmten Wettkampf. Dann wird, wie gesagt, eine neue Gruppe eröffnet und darin wird dann geplant, wo man sich trifft, wie man da hinkommt und so weiter. Ja, also grob gesagt, das ist dann so im Vorhinein alles schon passiert.
Okay, und ist das jetzt dann meistens wirklich so Sprintcharakter im Park und in der Stadt oder auch im Wald?
tja, je nach Definition. Also theoretisch ist es im Parkgelände. Man muss dazu aber sagen, die Pekinger Parks lassen sich nicht wirklich mit den deutschen Parks vergleichen. Also Das sind riesige Parks. Also das sind schon wie kleine Wälder. Also sehr interessantes Gelände. Manchmal kommt man dann auch an so, ja, an so typisch chinesisch anmutenden Pavillons und Häusern vorbei und ganz häufig an irgendwelchen Seen und angelegten Wassersachen und Brücken und Zeugs und so weiter. Ja, es ist auf jeden Fall immer ein Abenteuer.
Das ist so ey, immer.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also ganz am Anfang war ich, wie gesagt, ziemlich lost unterwegs. Also mein einziger Halt war, dass ich irgendwann wusste, wo wir uns treffen, nämlich am KFC gegenüber vom, jetzt muss ich kurz überlegen, Xin'anmen, vom Südwesttor. Also ich wusste um 8 Uhr an diesem KFC und dann muss ich nur noch meinen Jungs hinterher. Und das habe ich dann auch so praktiziert. Wie gesagt, ich wusste irgendwie nie so richtig, wo wir hinfahren. Und in der einen Woche, das war auch sehr lustig. Also ich bin dann zu diesem KFC und die Jungs haben dann ein Taxi gerufen. Also dadurch, dass von der Bay da immer relativ viele da sind, können wir uns das leisten, so luxuriös mit dem Taxi anzureisen. Man muss dazu aber auch sagen, in Peking oder in China ist es jetzt nicht so teuer, Taxi zu fahren. Und wenn man dann zu vier Taxi fährt, ist es logischerweise noch günstiger. Und ja, dann sind wir in dieses Taxi. Ich sitze dann immer vorne, weil die Jungs sind ein bisschen schüchtern. Und ja, und dann muss ich immer das Gespräch mit dem Taxifahrer führen. Auf jeden Fall sind wir dann mit dem Taxi gefahren, stundenlang, also bestimmt 90 Minuten oder so, und waren dann relativ weit außerhalb von Peking in so einem Dorf und sind dann da noch so durch die Gegend. Also es war wirklich, ich hatte ja keine Ahnung, wo wir hinfahren, weil ja, meistens nutzen die immer so Abkürzungen für die Namen. Also das ist generell auf Chinesisch so ein Ding. Also man hat einen langen Namen und dann nimmt man meistens das erste und das letzte Zeichen und dann weiß man halt nicht, was dazwischen ist und findet es dann nicht auf dem chinesischen Google Maps sozusagen. Ja, aber auch da bin ich dann irgendwie hingekommen und wieder zurückgekommen. Also ich habe es überlebt.
Ja, doch noch ein bisschen mehr Abenteuer als hier. Ich hätte noch super viele Fragen zu diesem WeChat. Also schon allein, wenn ich in Europa unterwegs bin, in anderen Ländern und versuche da Denuel zu finden, dann hat man halt eine tschechische Website oder eine französische. Und also das sind ja an sich Webseiten, die sind komplett gleich aufgebaut wie jetzt auch eine deutsche Website und ich kann dir einen Google-Übersetzer geben, aber das WeChat funktioniert nur auf Chinesisch, nehme ich an. Also du hast als erstes ein komplett anderes System plus eine andere Sprache, die du nicht wirklich übersetzen kannst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also so könnte man das sagen, auf jeden Fall. Tja, ja, wo fängt man an bei WeChat? Also erstmal, wenn man sich bei WeChat registriert, muss man von dem Chinesen freigeschaltet werden. Das heißt, es ist nicht wie so eine Website einfach so frei zugänglich. Das ist sehr unpraktisch. Genau, und davon abgesehen, ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich verstehe immer nicht, woher die Leute wissen, wo die Wettkämpfe sind. Aber man kann sie auch irgendwo finden, weil WeChat ist auch irgendwie ans Internet angebunden. Also es gibt verschiedene Suchfunktionen. Und wenn man weiß, wonach man sucht, dann findet man offenbar auch was.
Hat es vielleicht auch einen kulturellen Hintergrund, wie WeChat organisiert ist?
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also man muss sozusagen, die chinesische Gesellschaft basiert traditionell sehr stark auf sogenannten Guanxi, also so Beziehungen. Also wenn man Beziehungen hat, dann kriegt man alles Mögliche, kommt man alles dran. Und so auf dem System basiert WeChat auch so ein bisschen, also halt so über Beziehungen.
Ja. Und noch eine Frage, heißt das auch auf Chinesisch WeChat oder hat das einen anderen Namen?
Nein, auf Chinesisch heißt es Weixin. Also Mikroinformationen oder Mikronachrichten.
Ah, krass. Und WeChat ist einfach dann der internationale Name.
Genau, also ja, klingt ja schon ein bisschen ähnlich mit dem Wei und dem Wei. Ja, ich denke, ja, das ist wahrscheinlich der internationale Name.
Okay, krass. Wieder was gelernt. Okay, wir sind jetzt beim Wettkampf angekommen. Wir sind durch das Pekinger Stadtchaos gut durchgekommen. Was passiert dann?
Dann, also das ist ja nur der Hinweg. Der Rückweg, der kann dann auch noch mal ganz anders aussehen. Also genau, das ist also der Hinweg. Ja, dann kommt man da an in diesem Park. Die Jungs wissen auch immer, wo wir hin müssen. Wie gesagt, ich laufe eigentlich immer hinterher und unterhalte den Taxifahrer. Und ja, also dann ist es so, man geht zu so einer Art Orgatisch. Und da kriegt man die Karten und die Chips. Also in China ist es so, man hat keinen eigenen Chip. Also ich habe ja meinen Chip und meinen Kompass mitgebracht. Mein Kompass ist auch wirklich ein Highlight. Alle sind immer so, wow, was ein toller Kompass so. Und ich sage dann immer, ja, der ist aus Europa importiert. genau, aber man kriegt bei jedem Wettkampf ja irgendwie einen Chip zugewiesen von den Organisatoren. Die können auch teilweise ganz verschieden aussehen. Also die meisten sind schon so zum an den Finger stecken, aber meistens dann eher so platt. Also nicht so fingerförmig wie bei uns in Deutschland, sondern so platt irgendwie, wie so ein Quadrat, keine Ahnung. Und ja, wie heißt es denn? Der Teamleader, Duijong. Also der Teamleader, der hat dann diese Liste und da steht dann deine SI-Nummer für diesen Wettkampf drauf und dann teilt er die Chips aus und die Karten. Das ist ganz komisch. Also alle haben die
Was?
Karten schon lange, bevor sie überhaupt zum Start gehen. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist.
Okay.
Da wird auch mitunter schauen sie sich ja vorher schon die Karten an. Ich mache das nie. Aber ja, und dann geht man halt zum Start und läuft dann irgendwie los. Ja, viele Chinesen tragen aber auch eher so Jogginghosen dazu. Also wir von der Beida haben unsere eigenen Trikots, das ist schon ziemlich cool, aber ich weiß noch, das erste Mal, da hatte ich noch kein Beida-Trikot, da bin ich ja im Deutsche Parktor-Trikot gekommen. Ich habe nämlich tatsächlich eins, das habe ich in der, ich glaube, in der D14 gewonnen. Genau. Also ich kam da im DPT-Trikot an und bin so gelaufen. Man muss dazu sagen, immer wenn ich laufe, laufe ich durch diesen Park und höre überall, wie die Leute sagen, wow, eine Ausländerin, wow, krass, so schön. Also, ja. Und an dem Tag habe ich sehr viel Kommentare so, wow, so professionell, wow, also weil ich halt so in Sportkleidung da war. Schon ein anderer Vibe. Genau. Ja, also dann hat man, wie gesagt, die Karte hat man schon vorm Start. Und dann ist es aber relativ, ja, so wie in Europa. Also man hat die Karte, die sieht auch ganz normal aus wie in Europa. Und läuft, ja, die verschiedenen Posten an, stempelt da dann mit diesem zugewiesenen Chip und kommt dann irgendwann im Ziel an. Ah, das ist vielleicht noch interessant. Bei diesen Wettkämpfen gibt es normalerweise keine Klassen so nach Alter und Geschlecht, sondern Gruppen nach Farben. Also es gibt die rote Gruppe, die orange Gruppe, die blaue Gruppe, bestimmt noch irgendwelche anderen. Ich laufe immer die blaue, weil meine Jungs haben gesagt, blau ist das Schwerste, du läufst blau, also laufe ich blau. genau. Und dann kann man nach dem Wettkampf auf der Ergebnis-Webseite, dafür gibt es nämlich eine Webseite, da kann man dann ja, der Gruppe entsprechend schauen, wo man gelandet ist und das dann auch noch nach Geschlechtern trennen, wenn man will. Ich muss sagen, ich finde das System eigentlich ganz cool.
Ja, das gibt es auch in Großbritannien. Die laufen, glaube ich, auch nach Farben.
In Frankreich auch, ja.
Ja, das ist schon nicht schlecht.
Hast du denn schon was von so Breiten- und Leistungssporteinteilungen mitbekommen?
Ja, also ja, es gibt so eine neue Bewegung, wobei vielleicht ist die auch gar nicht so neu. Also auf jeden Fall gibt es immer so große Kindergruppen, die dann, also es gibt den Trainer und diese Kindergruppen und da gibt es schon eine gewisse Breitenförderung auf jeden Fall. Also ich habe mich gerade vor 2 Wochen ungefähr, müsste das sein, da habe ich mich lange mit der Trainerin von dieser Kindergruppe unterhalten. Das war ganz interessant. Also sie macht dieses Kindertraining, um eben Bewegung bei chinesischen Kindern zu fördern, weil die sind ja schon einen Großteil ihrer Zeit in der Schule und so weiter. Und die machen aber auch sehr, ja, relativ weitreichende Ausflüge. Also zum Beispiel diese Trainerin war mit ihren Kindern da im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, jedenfalls vor einiger Zeit sogar bei Ohringen. Das hat mich sehr beeindruckt, weil diese Kindergruppen sind riesig. Also wirklich, wenn man diese Wettkämpfe läuft, trifft man die ganze Zeit Kinder. Das ist eine Gruppe sind bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 Kinder. Und ja, also die machen dann auch so Exkursionen und fliegen dann nach Schweden, um da halt Ohrringen mitzumachen. Das ist schon toll.
Das habe ich sogar einmal mitgekriegt, als ich beim Ohrring war. Da war auch eine ziemlich große chinesische Gruppe dabei, mit auch einer weiblichen Leiterin. Vielleicht war es ja sogar die gleiche. Ist aber schon bestimmt 5, 6 Jahre her.
Richtig niedlich.
Also es wäre nicht auszuschließen. Ja, also in dem Sinne beginnt der Breitensport oder die Kinderförderung schon so mit der mit der Kinderarbeit, nein, also mit der Arbeit mit den Kindern da. Und später setzt sich das dann ja größtenteils in den Uniclubs fort. Also in Peking gibt es ja verschiedene, also sehr viele verschiedene Universitäten. Es gibt die Peking-Uni, an der bin ich, es gibt die Tsinghua, es gibt verschiedene spezialisierte Unis, also die Sport-Uni, die Wirtschafts-Uni, die, ich glaube, auch noch so eine Landwirtschaftsuni. Auf jeden Fall, die meisten von denen haben ihre eigenen OL-Teams. Deswegen, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Man macht dann vorher immer so ein Foto mit dem eigenen Team und dem Banner. Also das ist wirklich so ein bisschen wie beim JFVK. Das gefällt mir sehr.
Vielen Dank.
Genau, und von daher später setzt sich das dann meistens in so schulbezogenen Teams fort. Aber es gibt auch sowas wie Vereine, aber das ist nicht so üblich, weil die meisten jungen Leute sind eben dann von ihren Bildungsinstituten her beim Sport.
Also gibt es auch schon wesentlich mehr junge Menschen, die das machen als ältere beim Wettkampf so?
Ja, genau. Also wie gesagt, der größte Anteil sind eigentlich Kinder, dann Studenten und ja, ältere Leute gibt es natürlich auch, aber das ist eher so ein bisschen vereinzelt. Also es sind schon, der größte Anteil sind eigentlich junge Leute.
Ja, gut, das ist ja dann auch ein bisschen anders so als in Deutschland.
Genau, also.
Okay, und wie würdest du sagen, ist so die Konkurrenz?
Ja, also ich muss sagen, für mich ist die Konkurrenz jetzt nicht so groß, weil, also das Schwierige ist, in den WeChat-Gruppen verwenden die Leute nicht ihre eigenen Namen. Das heißt, sie nutzen da irgendwelche Fantasienamen. Deswegen, ich habe das ganz häufig, dann gucke ich in die WeChat-Gruppe und sehe so, Gamma N Mü hat sich wieder angemeldet, aber im echten Leben heißt er logischerweise nicht so, sondern ganz anders. Und dann weiß ich immer nicht, wer das eigentlich im echten Leben ist und logischerweise auch nicht, wer das auf der Ergebnisliste ist. Deswegen weiß ich immer nicht, wer meine Konkurrenten sind. Von daher habe ich auch keine Konkurrenz. aber ich glaube, unter den Jungs, also wie gesagt, es sind halt leider größtenteils Jungs, aber ich glaube, das ist so ein bisschen kulturell bedingt, weil ja, ich meine, OL ist ja schon so ein bisschen so eine Matschsportart und ja, die chinesischen Mädels kommen dann auch, aber halt in Kleidchen, teilweise. Von daher, der Großteil beim OL sind halt schon ja, Jungs und so zu den weiter weg angesiedelten Wettkämpfen kommen dann halt auch nur so die Kerntruppe. Und das sind dann meistens auch nur junge Männer. Ja, auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, die kennen sich schon untereinander gegenseitig. Also die wissen dann, wer die Schnelleren sind und so weiter, wie in Deutschland auch. Also gerade letzte Woche, da waren so zwei wirklich Schnelle dabei. Und dann meinte der eine zu mir, ja, also wenn ich die auf der Startliste sehe, dann weiß ich schon, das wird nichts mehr. Also von daher, in dem Punkt, ich glaube, für die Chinesen unter sich ist es schon wie in Deutschland, nur ich weiß ja nicht mehr, wer ist, deswegen ist es für mich nicht so ambitioniert.
Wie gehst du damit um, dass Frauen so einen anderen Stellenwert gerade im Sport auch in China haben? Machst du einfach dein Ding oder beschäftigt dich das?
Also es beschäftigt mich schon, also ich denke schon manchmal drüber nach, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie einen anderen Stellenwert haben. Ich würde eher sagen, dass sie andere Sportarten auswählen. Also zum Beispiel im Rollschuhclub ist es genau umgekehrt. Von daher, ja, ich glaube, es kommt ein bisschen ja auf die Sportart an. So, aber so genau bin ich da auch noch nicht so dahinter gekommen, warum jetzt im Orientierungslaufclub mehr männliche Sportler sind als weibliche. Vielleicht liegt es aber auch an der Beida und an der Nachbaruni ist es wieder anders.
Also sieht man das quasi so bei Wettkämpfen jetzt trotzdem, ist es dann ausgeglichen eher auch in den Kindergruppen oder ist das jetzt nur in deinem Uni-Verein so?
Also in den Kindergruppen ist es sehr ausgeglichen. Also da ist es mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass ja mehr Mädchen oder mehr Jungs da sind. In den Unigruppen, ja, schwer zu sagen. Wenn die nicht ihre Trikots tragen, weiß ich nicht so unbedingt, zu welcher Uni die Leute gehören. Aber in den Kindergruppen ist da auf jeden Fall, ist es ziemlich ausgewogen.
Ah, okay, gut, ja. Und so generell bei Wettkämpfen, sind dann da schon eher nur in Anführungszeichen die Leute, die auch den Wettkampf mitmachen, oder gibt es auch ZuschauerInnen, die zuschauen und anfeuern? Ist das anders als in Deutschland?
Nee, also da sind eigentlich schon nur Leute, die auch den Wettkämpfen mitlaufen. Also an der Peking-Uni zum Beispiel gibt es halt so eine Art Kernteam und so eine Art normales Team. Ich bin im Kernteam, ich wurde direkt abgegradet. ja, also von daher, und da ist es dann schon so, also wenn man sich anmeldet, das ist ja meistens am Wochenende. Und die Chinesen sind ja sehr ambitioniert, was ihr Studium angeht und ja, die schulische Laufbahn und dann später halt auch die Uni. Dementsprechend haben die, glaube ich, gar nicht so die Zeit oder die Lust, dann irgendwo hinzureisen, um den Läufern zuzuschauen.
Okay. Hast du sonst das Gefühl, dass, also du warst wahrscheinlich jetzt bisher nur in Peking beim OL, oder? Oder im Umland?
Genau, also abgesehen vom Trainingslager bisher sonst nur in Peking, also
Ah,
genau.
okay, gut, ja. Weil sonst hätte ich jetzt gefragt, ob du weißt, dass es irgendwelche Regionen in China gibt, wo das ein bisschen verbreiteter noch ist.
Ja, also darüber weiß ich tatsächlich was. Also zum einen ist gerade jetzt aktuell, also aktuell sind in China Mai-Ferien. Also, oh, das müsste ich jetzt natürlich wissen als Sinologin. Ah, also soweit ich weiß, ist am 1. Mai der Tag der Arbeit und danach haben die Chinesen eine Woche frei, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und auf jeden Fall, da ist jetzt auch so ein Mehr-Tage-OL irgendwo unten im Süden. Aber da bin ich nicht mit, weil ja in China ist es ja so, dass man als Ausländer nicht in allen Hotels wohnen kann. Und ja, und keine Ahnung, mit dem Essen ist natürlich auch nicht immer so einfach. Und dann wollte ich jetzt den anderen nicht unbedingt zumuten, mich da immer so mitschleppen zu müssen. Genau, auf jeden Fall. Ja, da gibt es einen 3-Tage-OL oder Mehr-Tage-OL im Süden. Aber generell ist, glaube ich, Peking schon so ein Zentrum. Also einer meiner Freunde da im Team hat mir erzählt, Peking ist schon, also schon ein relativ großer Hotspot für OL. Also so ein bisschen das Dresden von China. Also wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal im Dresden von China landen würde? So, wenn schon nicht in Dresden, dann halt im Äquivalent dazu.
Das finde ich cool.
Ich auch.
Wie lange bist du eigentlich noch dort?
Ich bin noch bis August hier. Also ich hatte eigentlich vor, ein ganzes Jahr zu bleiben, aber ja, aus verschiedenen studienplanerischen Gründen und so weiter habe ich mich dann entschieden, jetzt doch nur ein Semester zu gehen. Und ja, das hat verschiedene Vorteile. Also zum JFVK bin ich wieder da.
Lass uns doch vielleicht noch mal kurz auf dieses Jugendtrainingscamp eingehen. Also du warst ja letztes Jahr mit dabei, 2024. Da gab es auch in der Jahreskarte zum Jahresabschluss einen schönen Bericht von Till drüber. Den habe ich vorhin nochmal ausgepackt. Und dieses Jahr soll das ja auch wieder stattfinden. Und da stand am schwarzen Brett jetzt auf O-Sport auch nochmal, dass da gerade BetreuerInnen gesucht werden. Ja, magst du kurz erzählen, was das ist, wie du da drauf gekommen bist, was ihr so zusammen erlebt habt?
Ja, wunderbar. Dann nutzen wir hier die Gelegenheit, machen ein bisschen Werbung, weil wir suchen, ja, wie du schon sagtest, immer noch Betreuer für das Trainingslager in China. Ja, leider fliege ich eine Woche vorher wieder nach Deutschland und mein Visum läuft dann auch aus und so weiter. Und von daher, ja, sonst würde ich das nämlich sehr gerne machen. Also von daher ist es eine tolle Sache. Wenn ihr Lust habt, dann kommt auf jeden Fall als Betreuer mit nach China. Genau, also ja, so grob gesagt ist es ein Bestandteil der Belt and Road Initiative von China. Das ist so ein Projekt, sage ich jetzt mal, das ganz viele verschiedene kleinere Projekte unterstützt. Dementsprechend ja, wird es von der Regierung mitfinanziert, glaube ich. Also wir mussten zum Beispiel im letzten Jahr nur die Flüge bezahlen. Also wir haben die Flüge bezahlt und der Aufenthalt an sich wurde dann spendiert. Genau, also grob gesagt ist es auf der einen Seite ein Trainingslager und ein Mehr-Tage-OL vom, ja, vom OL her. Und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen touristisch angehaucht. Also bei uns war es so, dass, oh, so genau weiß ich das schon gar nicht mehr. Wir waren, glaube ich, insgesamt 10 Tage da. Erst war es so ein bisschen Training in den ersten Tagen und Akklimatisation sozusagen. Dann ein 3-Tage-OL oder 4-Tage-OL? Oh Gott, ich hätte mich ein bisschen vorbereiten müssen. Naja. Und als dann der OL vorbei war, sind wir noch nach Zhangjiajie in so einen Nationalpark und haben uns diese Avatar-Steine angeschaut. Also die waren irgendwie so Inspiration für diese schwebenden Steine in Avatar. Genau, also von daher ist es auf der einen Seite so der sportliche Aspekt und auf der anderen Seite auch so ein bisschen kulturell und so weiter. Ja, soweit ich weiß, ist es dieses Jahr das Trainingslager. Ah, oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube in der Nähe von Nanjing.
In Yangsu steht hier.
Ah, wirklich? Moment, ich glaube, ich habe hier irgendwo den Invitation Letter. Aha. Ja, hier. Ja, tatsächlich, genau. Ah ja, also genau, also erst in Nanjing und dann, genau, geht es so weiter. Diesmal ist es aber andersrum. Also da ist erst so der kulturelle, landeskundliche Teil und zum Schluss der OL-Teil. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt. Also hier wird der Huangshan, der heilige Berg, besucht. Eine tolle Sache. Konfuzius-Tempel, wunderbar.
Ja, also dass das eine tolle Sache ist, da bin ich mir sehr sicher auch. Wäre halt cool, wenn sich noch Leute finden, die das betreuen können.
Ja, das wäre wirklich sehr, sehr cool. Denn ja, also bei uns war es jetzt zum Beispiel im letzten Jahr so, dass die Gruppe aus Deutschland relativ gut dabei war, also relativ groß. Dann war ja noch eine Familie aus Kroatien dabei und drei aus Norwegen. Aber ja, von daher war es weniger international, als sie sich das gewünscht hätten, glaube ich. Ja, dementsprechend müssen wir da am Ball bleiben. Das ist eine tolle Sache, genau.
Ja, also wer da Interesse hat, der kann sich, glaube ich, einfach bei Lotte, also Charlotte Leonard oder Till Geiler melden. Ja.
Vielleicht noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie große Infos zu hast oder Entwicklungen beobachtest, aber was denkst du, wie wird sich OL in China in nächster Zeit weiterentwickeln?
Ah, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, also die Infrastruktur ist ja schon relativ gut, würde ich sagen. Also ich mache in Peking deutlich mehr OL als in Tübingen. Das muss man dazu vielleicht mal sagen. Also ich habe 1,5 Jahre in Tübingen studiert und glaube ich, oh, 2, 3 Mal war dann in OL. Aber gut, es gibt schon mehr OLs. Ich habe nur das nicht so, ja, auf dem Schirm gehabt. Aber ja, also von daher, die Infrastruktur ist schon ziemlich gut in Peking zumindest. Aber wie es sich weiterentwickelt, boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es hängt natürlich immer so ein bisschen von den Initiatoren ab. Aber ich beobachte zum Beispiel, dass ja so unsere Teamleader hier schon ziemlich engagiert dabei sind. Also so das PKU-Team ist so ein bisschen deren Baby. Und wenn sie so in dem Stil nach ihrem Studium zum Beispiel einen eigenen Verein aufziehen, dann sehe ich da auf jeden Fall eine goldene Zukunft.
Ja, ich frage auch ein bisschen aus dem Grund, wenn man so Traillaufen zum Beispiel sich anschaut, da sind ja in den letzten Jahren doch schon ein paar chinesische Athletinnen mit so in die Weltspitze aufgestiegen. Also so im Ultra-Trail fällt mir eine Läuferin ein. Oder ja, die Golden Trail Series, ich weiß nicht, wenn die jemand verfolgt, die war ja jetzt vor kurzem auch in China. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die da hingegangen ist, weil da so eine große Community ist oder ob das auch so ein bisschen mit Sponsoring-Verträgen zu tun hat und dass die gern mal dahin gehen sollten. Ja, auf jeden Fall war Ende April da das Rennen, der Great Wall Trail. Waren 24 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Und gewonnen hat ein Kenianer, glaube ich. Aber auf dem dritten Platz ist Joey Hadon gelandet, also ein Orientierungsläufer. Und es gibt ein richtig witziges Video. Also die sind wirklich auf der, heißt das große Mauer? Ja, oder?
Ja.
Ja, also auf der großen Mauer langgelaufen. Und da sind ja so super viele Treppenstufen. Und er hatte so richtig die OL-Skills ausgepackt und da auf den Treppen runter zu alle abgezogen. Also das Video fängt an, dass man sieht, wie er das Spitzenfeld so von hinten langsam aufläuft und einfach doppelt, dreimal so schnell die Treppen runterkommt wie die normalen Trailläufer. Und dann der nächste Shot ist, wie man die Spitzengruppe sieht und er ist nicht mehr dabei. Dann schwenkt die Kamera so 200 Meter weiter und er läuft da so einsam seine Treppenstufen vorne runter. Fand ich sehr lustig.
Ich habe es mir gerade angeschaut, das ist wirklich schnell.
Das ist ja unglaublich. Weißt du, auf welchem Abschnitt der Mauer die gelaufen sind? Weil es gibt so, ja, also es gibt so die touristischen Spots, aber es gibt auch so geheimnisvollere, nicht ausgebaute Teile. Also, aber gut, da waren sie jetzt wahrscheinlich nicht unterwegs, da gibt es nicht mehr so viele Treppenstufen, aber ja, also die chinesische Mauer ist schon sehr steil, also viele Treppen und teilweise auch so ein bisschen wie in so einem komischen Museum, wo der Boden so schief ist und dann so um die Kurve geht, also von daher schon anspruchsvoll.
Also hier steht Chengde. Chengde?
Ah, ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja, ah, das ist aber ein interessanter Abschnitt.
Ja, also kann man einfach mal auf Instagram oder bei der Golden Trail Series, die haben ja da so ganz viele Videos zu, reinschauen. Also die Bilder waren auf jeden Fall sehr cool und wie ein Orientierungsläufer die Trailläufer abzieht, fand ich nochmal
Ist schon cool.
sehr cool für unseren Sport einfach.
Das ist schon sehr cool.
Ja. Ja, man beobachtet das halt auch selbst so bei Trailwettkämpfen, dass manche so Angst davor haben, durch eine Pfütze zu rennen oder halt so Treppen schneller runterzulaufen. Haben wir einen kleinen Vorteil aus unserem Sport, glaube ich.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, und das andere, was mir halt noch zu in China eingefallen ist, war, dass es 2019 mal einen Weltcup in China gab. Oder ein Teil vom IOF-Weltcup hat dort stattgefunden. Das war in Guangzhou. Da gab es Sprintmittel und Staffel. Und ja, es ist so ein bisschen kritisch in der Bewertung der Ergebnisse gewesen, wenn ich mich richtig erinnern kann, dass halt die chinesischen Resultate bei diesem Weltcup überdurchschnittlich gut waren. Also bei den Männern ist im Sprint ein Chinese auf den dritten Platz gelaufen und bei den Frauen hat sogar eine gewonnen. Und da war halt so ein bisschen die Frage, ist das jetzt wirklich Geländevorteil gewesen? Dass die halt das Gelände gewöhnt sind und sich gut darauf vorbereiten konnten. Oder war da vielleicht noch was anderes dabei?
Ja.
Ja, vielleicht kommt ja wieder mal ein Weltcup nach China.
Ja, vielleicht noch, hatte ich noch die Frage, ob du, also gut, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber ob du jungen Athletinnen empfehlen würdest, nach China zu gehen, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und ja, was du so denkst, was dir das auch gebracht hat für deine, ja, weiß ich nicht, auch deine O-Technik und so weiter.
Ja, Also empfehlen würde ich es natürlich auf jeden Fall hier als begeisterte Sinologin, muss ich das natürlich sagen. Ja, also empfehlen würde ich es schon, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also ja, es gibt ja diese Sprachbarriere. Also ich meine, ja, für mich gilt das jetzt nicht. Ich spreche ja Chinesisch, aber wenn man kein Chinesisch spricht, dann ist es, glaube ich, schon relativ schwierig an brauchbare Informationen zu kommen und ja, zu wissen, wie man sich anmeldet und wo man dann hin muss und wie man an die Karte kommt und so weiter. Genau, von daher ist der Aspekt halt schon ja relativ entscheidend, zumal es eben so anders funktioniert als in Europa. Also so ein bisschen kontraintuitiv, ehrlich gesagt, teilweise. Genau, ansonsten technisch. Tja, also die meisten Läufe finden ja eher so in Parkgeländen oder Stadtwäldern statt und so weiter. Also O-technisch ist es jetzt nicht unbedingt so anspruchsvoll. Wer weiß, vielleicht komme ich wieder und bin Sprintmeisterin. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, so wenn man jetzt zum Beispiel ja im Nationalteam ist oder so, lohnt es sich jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen der Gelände nach China zu kommen. Es sei denn, man möchte sich auf Sprint spezialisieren, dann ist es das ideale Trainingsumfeld, dadurch, dass es eben so viele Wettkämpfe gibt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es wirklich, also die ersten paar Male, die ich hier gelaufen bin, also ich konnte es kaum fassen. Also ich habe so eine ganz tolle Karte, die ist in Renmingyuan, also im, ja, in so einem sehr berühmten Park hier in Peking, direkt neben meinem Campus. Und das, ja, das ist so eine Insellandschaft sozusagen. Also die Karte sieht total verrückt aus. Da ist halt so ein See in der Mitte und dann sind da so Inseln drumherum. Und dann musste ich, glaube ich, von auf einem Übergang über, boah, sechs Brücken oder so laufen. Also es ist einfach landschaftlich ein Erlebnis.
Ja, das glaube ich. Aber noch kurze Grundlagenfrage. Die Distanzen, sind die dann auch sprintähnlich oder gibt es auch Langdistanzen?
Ja, also ich glaube, es gibt auch dieses Modell, das so ein bisschen City Race heißt, oder?
Ja.
Also ich würde sagen, es sind Langsprints. Also die blaue Gruppe ist immer so 4, irgendwas Kilometer lang. Von daher kann sich das schon mal ziehen. Also die Siegerzeiten sind dann da so, boah, vielleicht so 40 Minuten, 35, manchmal 30. Kommt drauf an, wer so da ist.
Okay, cool. Ja, vielleicht noch so eine abschließende Frage für dich. Was hast du denn abseits vom persönlich mitgenommen aus der Zeit? Was, ja, was nimmst du mit zurück nach Deutschland?
Oh, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Weil China, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach, das Leben funktioniert in China komplett anders. Von daher kann man gar nicht so sagen, ich nehme das und das mit, sondern ich glaube, man nimmt einfach ein ganz anderes Lebensgefühl mit. Vielleicht, ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, so meine Zeit in China, ja, lässt oder ja, hat oder ist immer noch dabei, so mein Horizont, so implodieren zu lassen, wie so ein Gummiband, wisst ihr, so nach außen. Also, ja, man ist danach anders als vorher. Aber vielleicht so auf ganz persönlicher Ebene. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass man Ja, also sehr viele Chinesen wollen Fotos mit einem machen, selbst in der Hauptstadt. Und sind sehr fasziniert von blonden Leuten. Also es ist eigentlich immer so, wenn ich nicht gerade in meinem Sonnenschutzanzug unterwegs bin. Also das ist so ein Ding in China, man trägt immer so Jacken und die macht man dann zu bis zur Nasenspitze und klappt dann so eine Kapuze vor, um sich halt vor der Sonne zu schützen. Und das hat so mit dem Schönheitsideal zu tun, aber ich trage auch so eine Jacke einfach, weil ich dann nicht ständig Sonnencreme nutzen muss. Es regnet hier in Peking nicht so häufig. Deswegen hat man immer schönes sonniges Wetter. Aber wenn ich diese Sonnenjacke nicht anhabe und dadurch getarnt bin, ja, dann wird man schon ja sehr viel angeschaut und bewundert und man hört immer, oh, so schön und bla bla. Also vielleicht nehme ich das so ein bisschen mit, so ein sehr positives Selbstwertgefühl. Das ist doch schön.
Gibt's was, worauf du dich in Deutschland freust, wenn du zurückkommst?
Auf jeden Fall das Essen. Also, ich weiß nicht, ich bin ja Vegetarierin. Und das ist in China wirklich sehr, sehr schwierig. Also mittlerweile geht es. Also ich habe mich jetzt ganz gut so eingegroovt, weiß, wo ich so an meine Lebensmittel komme, bin auch schon bekannt in meinem lokalen Gemüseladen hier. Das hat Vor- und Nachteile, aber ja, auf jeden Fall, das ist schon relativ schwierig. Also ja, so fleischlose Dinge in China zu finden, ist schon eine Herausforderung.
Ja, spannend, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist irgendwie, ja, vielleicht kommt das noch in China, aber noch ist es nicht so üblich, dass jemand ja kein Fleisch isst und so weiter. Also da, das ist schon ja sehr befremdlich für die meisten Chinesen.
Ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ist es nicht auch noch ein Zeichen von Wohlstand oder dass in China jetzt der Fleischkonsum immer noch steigt, weil Menschen einen höheren Wohlstand haben.
Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen Halbwissen, aber soweit ich weiß, ist es relativ genauso. Also traditionell hat man, ja, war man ja früher, als man nicht so vermögend war wie heute, hat man dann vielleicht einmal im Jahr zum Frühlingsfest Fleisch essen können, so. Und heutzutage, wo man es sich leisten kann, nutzt man das halt voll aus. Also von daher, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass in einigen Jahren der Fleischkonsum dann vielleicht wieder sinkt, wenn alle so ihren Bedarf gestillt haben und feststellen, okay, vielleicht ist es doch nicht so das Wahre, aber vielleicht irre ich mich ja auch, keine Ahnung.
Sehr spannende Kultur auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Jule, hast du noch eine Frage?
Nee, soweit eigentlich nicht, aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich den ganzen Fragen gestellt hast.
Sehr gerne. Also über China kann man tagelang erzählen, man kommt nie an ein Ende und jeder Tag ist ein Abenteuer.
Ja, schön, dass du dabei warst. Und du hast ja gesagt, du bist zum JVK wieder in Deutschland. Dann wirst du bestimmt mit noch mehr Fragen bombardiert.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Es ist schon sehr interessant, ja.
Dann wünsche ich dir noch eine richtig schöne Zeit in China, einen schönen Sommer mit noch tollen Noels und vielleicht nicht ganz so abenteuerlichen Hin- und Rückwegen zum Noel.
Ja, also ich meine, wenn man Taxi fährt, ist ja alles okay, aber an dem Tag sind wir mit dem Zug zurückgefahren. Das war auch sehr abenteuerlich.
Ja, dann auch von mir noch eine richtig schöne Zeit und noch viele schöne Erfahrungen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich hoffe, die Hörer freuen sich über exklusive Einblicke in China.
Da bin ich mir sicher.
Ja, Anna, dann wünsche ich dir auch noch erstmal eine gute Zeit bis zur nächsten Folge, beziehungsweise vielleicht bis zum nächsten Wettkampf, wo wir uns schon wiedersehen.
Das wünsche ich dir auch. Jetzt steht ja nächstes Wochenende, also wir nehmen unter der Woche auf, aber nächstes Wochenende ist ja nordhessisches Frühjahrswochenende, wo Leon und Paula mitorganisieren. Unter anderem das Knockout-Format wird getestet, weil da ja nächstes Jahr eine deutsche Meisterschaft stattfinden soll. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, da werden wir in der nächsten Folge auch drüber reden. Und ansonsten sehen wir uns zu dem Mittel, oder?
Ja, ich denke schon. Also da bin ich auf jeden Fall da. Ja, da freue ich mich schon.
Sehr cool. Dann bis dahin eine schöne Zeit euch.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.